Bin echt aufgeregt, ehrlich gesagt. Es ist total toll, so viele bekannte Gesichter zu sehen, denen wir in den letzten Tagen schon begegnet sind, aber auch ja, einige Gesichter, die wir so noch nicht gesehen, wahrgenommen haben. Super. Aber das macht die Aufregung jetzt nicht weniger. Ihr hört schon ein bisschen, meine Stimme ist nach wie vor angeschlagen. Das war die letzten Tage, Freitagabend war es, glaube ich, am schlimmsten hier im Forum. Ist ein bisschen auf die Stimme geschlagen die letzten Tage. Hier vorne habe ich noch ein Glas Wasser stehen. Zwischendurch muss ich da mal dran. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ich möchte euch heute Morgen von ein paar Menschen erzählen. Von einer speziellen Gruppe von Menschen. Die haben vor einiger längerer Zeit gelebt, so in der Antike, schon ein paar Jahrhunderte her, ungefähr in der Gegend der heutigen Türkei. Kleinasien heißt das in der Bibel. Und das ist eine Gruppe von Menschen, denen ein Brief gewidmet wurde. Ein Brief, der in der Bibel gelandet ist, von einem Apostel, und zwar der erste Petrusbrief. Dieser Brief wurde geschrieben an diese Gruppe von Menschen aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar hatten sie eine ziemlich miese Zeit. Ihnen ging es überhaupt nicht gut. Das wissen wir daher, weil wir lesen, was in dem Brief steht. Es ist ein Brief der Ermutigung. Und ein Brief, der genau da anknüpft und ihnen helfen soll und will in der miesen Zeit, die sie gerade haben und erleben. Warum haben sie eine miese Zeit? Ganz einfach. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie sind Christen geworden. Und das war in der damaligen Zeit, in der Gegend, wo sie gelebt haben, nicht unbedingt einfach. Das hat das Leben nicht unbedingt besser gemacht. Zumindest den Alltag, den sie erleben. Und es wird berichtet, und man kann in dem Brief lesen, dass sie Anfeindungen erleben. Dass sie jetzt ein Leben leben, in dem sie sich verändert haben. Und der Apostel schreibt ihnen das und sagt, ihr habt euren Lebenswandel verändert, ihr verhaltet euch jetzt anders, ihr geht anders mit den Menschen um und deswegen werdet ihr angefeindet. Sie werden ausgegrenzt in der Gesellschaft, in den Menschen, mit denen sie da leben, weil die Menschen kannten sie ja schon vorher. Und da haben sie miteinander zusammengelebt und alles gemacht, was da so üblich war kulturell, und auf einmal ist diese Gruppe Menschen anders. Verhält sich anders, redet anders, ist irgendwie freundlicher und macht den Quatsch nicht mehr so mit, den die anderen so machen. Und deswegen haben sie eine ziemlich miese Zeit. Und in diesem Brief steht ein Vers, der heute die Grundlage für die Predigt, für die Gedanken sein soll, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar im 4. Kapitel, im 10. Vers schreibt dieser Apostel jetzt an diese Gruppe von Menschen: und dient einander. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der verschiedenen Gnade Gottes. Und danach zählt er dann auf, was das heißt. Seid gastfreundlich miteinander, ladet euch zum Essen ein, guckt, was ihr füreinander tun könnt. Passt aufeinander auf. Dient einander mit den Gaben, die ihr empfangen habt. Als ich mir das erste Mal die Situation dieser Menschen vor Augen geführt habe, so richtig, habe ich mich ein bisschen gewundert. Man hätte auch was anderes schreiben können. Man hätte auch schreiben können, euch geht's schlecht, passt auf euch auf. Guck, dass du das hast, was du brauchst, und ja, versuch dich irgendwie zu versorgen und schau, dass du sicher bist. Aber der Apostel schreibt, guckt auf den anderen. Dient euch gegenseitig in eurer Gemeinschaft, die ihr habt, passt aufeinander auf, und das, was du tun kannst für die anderen, das tu, und was der andere tun kann, das soll er auch tun. Passt aufeinander auf. Ihr Blick soll nicht auf sich selber gehen in dieser schwierigen Zeit, in dieser Herausforderung, sondern erst darauf, wie sie sich gegenseitig helfen können als Gemeinschaft. Denn das ist das, was da ganz groß drin steht in diesem Vers: jeder hat einzigartige Begabungen bekommen. Jeder kann etwas, was ein anderer nicht kann, und jeder kann etwas, um den anderen zu helfen, zu unterstützen. Bleibt beieinander und dient euch gegenseitig. Das schreibt der Apostel an diese Gruppe von Menschen. Und ich möchte heute euch in der Predigt erzählen, warum ich mich mit diesen Menschen identifizieren kann. Und ich denke, warum wir alle uns irgendwie mit diesen Menschen identifizieren können und mit dem, was der Apostel ihnen schreibt. Wenn man über diesen Vers spricht und darüber dient euch mit den Gaben, die ihr habt und diese verschiedenen bunten Gaben, man kann dieses Wort auch mit bunt, mit leuchtend, strahlend, bunt übersetzen, wie die Gnade Gottes unter den Christen sichtbar wird, dann bin ich natürlich sofort verleitet zu fragen, weißt du eigentlich, was deine Gaben sind, was du kannst? Denn auch du kannst irgendwas besser als jeder andere. Aber darum soll es heute tatsächlich nicht gehen, das ist nicht das Thema. Sondern ich möchte über eine andere Gabe sprechen. Eine Gabe, die wir alle haben. Alle, die Jesus nachfolgen und mit ihm leben, haben diese eine spezielle Gabe. Da komme ich gleich zu, ihr könnt ja schon mal überlegen, ob euch einfällt, was ich meine. Zusätzlich zu diesem Text aus dem Petrusbrief habe ich zwei Gleichnisse mitgebracht von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium, die uns auf die Spur bringen können, was das zu bedeuten hat. Wie gehe ich denn mit dieser Gabe um, mit dem, was mir gegeben ist? Zwei Gleichnisse. Das erste ist das Gleichnis von den drei Haushaltern. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwie gehört. Da ist ein Mann, der hat ganz viel. Dem gehört Land und Häuser und so weiter. Und der hat ganz viel. Und der hat dann drei Angestellte. Und der Mann muss irgendwie weg. Für eine Weile ins Ausland, was auch immer. Und holt sich diese drei Angestellten heran und sagt so, und ihr passt jetzt bitte auf das alles auf. Er macht sie zu Haushaltern seiner Güter und seines Besitzes. Und sagt, und geht damit so um, wie ich es tun würde. Macht es so, wie ich es tun würde. Und dann wird in diesem Gleichnis beschrieben, dann erzählt Jesus das den Menschen und sagt, diese drei Haushalter, die sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Der erste, der hat das genommen, den Besitz, das Geld, und hat es eingesetzt, investiert, hat damit etwas gemacht. Und hat dann ganz viel Gewinn auch wieder zurückbekommen und hatte am Ende mehr als vorher. Der zweite hat es ähnlich gemacht, ein bisschen vorsichtiger, war ein bisschen defensiver und ja, aber hatte auch am Ende mehr, als ihm am Anfang gegeben wurde, als der Besitzer wieder zurückkam. Und der Dritte, na, der war nicht ganz so mutig. Der hat sich gedacht, ah, sicher ist sicher, ich nehme das, was ich habe, vergrab's irgendwo oder pack's mir unter das Kopfkissen, Hauptsache, da kommt keiner dran und es geht davon nichts verloren. Hauptsache, ich behalte das, was mir gegeben wurde und es geht nichts weg davon. Am Ende ist das ganz klar, was der Besitzer sagt. Er sagt, der Dritte, der war dumm. Das ist nicht das, was ich dachte, was du tun sollst. Ich habe dir gesagt, du sollst das machen, was ich damit machen würde, an meiner Stadt. Und er sagt dann, die anderen beiden, die haben gut damit gehandelt. Sie haben es eingesetzt, investiert, sie haben etwas damit gemacht. So, wie er es getan hätte. Die Gaben, die ich bekommen habe in meinem Leben und du auch, die sind nicht bei mir zu Ende. Es geht darum, das, was ich habe und was ich bekommen habe, ist einzusetzen, zu vermehren, weiterzugeben, zu investieren. Ich bin nicht der Endverbraucher meiner Gaben. Das ist das, was Jesus in diesem Gleichnis, denke ich, sagen möchte und weitergeben möchte. Das, was du bekommen hast, investiere es, setz es ein. Und der Apostel, der den ersten Petrusbrief geschrieben hat, der sagt genau das im Blick auf die Gemeinde, auf die Gemeinschaft. Das, was du bekommen hast, setz es ein. Diene damit deinen Nächsten und schau auf den anderen, was du tun kannst. Und jetzt mal eine Frage. Ich habe gesagt, es gibt eine Gabe, jetzt nicht diese speziellen, irgendwie singen oder predigen oder schnell laufen. Eine Gabe, die haben wir alle. Etwas, das uns allen gegeben ist, wenn wir Jesus nachfolgen und mit ihm leben. Ist irgendjemand drauf gekommen in der Zwischenzeit? Was ist das, die eine Gabe? Die Hoffnung. Genau. Es wurde gerade in der Begrüßung schon gesagt, die Überschrift über diese Predigt, das hatte ich so voreilig geschrieben letzte Woche, Hoffnung Teil 2. Ich habe Ende Januar, als ich hier war, zum Predigen schon über Hoffnung gesprochen. Was heißt das eigentlich, Partner der Hoffnung zu werden in unserer heutigen Zeit? Und ich dachte einfach, ich knüpfe da dran an. Ich mache mal weiter heute damit. Etwas, was uns allen gegeben ist, ist die Hoffnung und die Liebe Christi. Die Hoffnung darauf, dass Jesus in dieser Welt lebt, uns etwas ins Herz gelegt hat, was wachsen soll, was weitergehen soll, und die Liebe, die wir bekommen haben von ihm, für jeden Einzelnen unter uns. Und genau diesen Gedanken möchte ich heute auf das anwenden, was ich gerade gesagt habe, mit den Gaben, mit dem Dienen und vor allem mit den Haushaltern. Überlegt euch das mal. Wir alle, wir Menschen, sind auserkoren, Haushalter dieser Hoffnung zu sein in dieser Welt. Was braucht man dafür, um Haushalter zu sein? Man muss vertrauenswürdig sein. Ich gebe mein Geld und meinen Besitz nur jemandem, von dem ich ganz genau weiß, der macht damit keinen Quatsch. Der macht damit nicht irgendeinen Blödsinn, sondern passt gut darauf auf. Also, halten wir mal fest an dieser Stelle. Ich bin nicht der Endverbraucher meiner Gaben. Ich bin nicht der Endverbraucher der Hoffnung und der Liebe Gottes, die mir gegeben ist in meinem Leben. Ganz im Gegenteil. Jesus fordert uns dazu heraus, sie weiterzugeben, zu investieren, einzusetzen. Wie kann das jetzt konkret aussehen? Wie kann das jetzt konkret sein? Darüber möchte ich im zweiten Teil ein bisschen nachdenken, was das bedeutet, wie diese Hoffnung mich verwandeln kann und in meinem, in deinem Leben lebendig werden kann. Denn darum geht es, dass diese Hoffnung lebendig wird im Alltag. Und ich sage mal so viel, das ist gar nicht mal so anstrengend. Und jetzt muss ich mal kurz einen Schluck nehmen. Das ist gar nicht mal so anstrengend, wie man vielleicht denkt. Und ein kleiner Einschub an der Stelle, wenn von Dienen im Neuen Testament die Rede ist, ich habe es schon mitbekommen, ab und zu wurde das auch so interpretiert und gesagt, dass es heißt, du musst ganz aufopferungsvoll bis zum allerletzten Tropfen alles, was du hast, geben für den Nächsten, für den anderen. Wenn wir uns mal das Wort angucken, dienen, das benutzt wird im Neuen Testament ganz oft, das Griechische, dann ist es eher das Wort dafür, jemand zu Tisch bedienen, ihm etwas geben, etwas hinstellen, ihn versorgen. Und ich weiß jetzt nicht, wie man das hier in Ostfriesland unbedingt macht, aber wenn ihr Leute zum Essen einladet, füttert ihr die dann auch? Ich glaube nicht. Also ich hoffe. Man lädt jemandem ein, um ihn zu versorgen, ihm etwas zu geben und lädt ihn ein an den Tisch und sagt, setz dich hin, ich habe was vorbereitet für dich und stellt ihm das hin, macht es irgendwie schön, dass es eine Freude ist. Aber das Essen selber, das muss die Person schon selber tun. Man kann das Gegenüber, den Gegenüber nicht füttern und ihm alles irgendwie reinzwingen, sondern den letzten Schritt, den muss der andere selber tun. Und es geht immer darum, wenn das Neue Testament sagt, dient einander und ihr seid Diener untereinander und so weiter, dann geht es auch immer darum zu sagen, so weit, wie du es kannst, wie es dir möglich ist, wie es deine eigenen Ressourcen und Möglichkeiten zulassen und niemals über diese Grenzen hinaus. Es wird niemals verlangt, dich aufzuopfern bis zum allerletzten Tropfen, dass nichts mehr für dich selber übrig ist, sondern so weit, wie es dir möglich ist, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Ressourcen, die du hast. Und das ist mal mehr und mal weniger, denn mit diesen Grenzen sind wir geschaffen und auch geliebt. Das nur so als kleinen Einschub an der Stelle. Jetzt, was heißt das denn nun? Dient einander und setzt das ein, was ihr bekommen habt, und die Gabe, die wir haben, ist diese Hoffnung und die Liebe Christi. Ich habe gesagt, das ist gar nicht mal so kompliziert und anstrengend, denn ich glaube, es geht dabei nicht nur um diese großen Taten. Wenn man irgendwie denkt, jemand, der was ganz Großes tut und irgendwie ein großes Werk leitet oder weiß ich nicht was, irgendwo ins Ausland geht und da hilft und unterstützt. Ich glaube, es geht auch im Alltag, ohne zu viel Kraft da drin zu verlieren. Und da ist ein zweites Gleichnis, das uns da auf die Spur bringen kann. Das erzählt Jesus interessanterweise direkt nach dem ersten, das ich erwähnt habe, mit diesen Haushaltern, ist dann das Gleichnis über das Ende der Welt. Irgendwann kommt der Tag des Weltgerichts, sagt er, und dann steht Jesus da und die Menschen kommen zu ihm und stehen dann da und dann teilt er die einen nach rechts, die anderen nach links, und sagt, die einen, die auf der einen Seite, ihr habt mir gedient. Ihr habt mir zu essen gegeben, mich gekleidet, mich besucht und so weiter und so fort. Und zu den anderen sagt er, ihr habt das nicht getan. Und das Interessante ist, dass er dann erzählt, dass die Menschen auf der Seite, wo er sagt, ihr habt das richtig gemacht in eurem Leben, die gucken ihn ganz verwundert an und sagen, was? Wann? Wie? Wo habe ich das? Davon weiß ich ja gar nichts. Das waren nicht diese großen Taten. Er hat nicht gesagt, und ihr habt so und so oft gepredigt und Evangelisationsveranstaltungen gemacht und dies und das und diese großen Dinge veranstaltet. Er sagt, ihr habt mir zu essen gegeben, mich gekleidet und besucht, und die Menschen wissen das noch gar nicht mal. Sie sind ganz überrascht und sagen, wann, wo? Und er sagt, ja, da, wo ihr eurem Nächsten, euren Mitmenschen gedient habt, wo ihr die unterstützt, ihnen geholfen habt, da habt ihr mir geholfen. Und ich denke, eine Sache, die wir daraus erkennen und lernen können, ist, dass es nicht um diese großen einzelnen Taten geht, die sind auch gut und wertvoll und wichtig, sondern es geht vielmehr um ein verändertes Mindset. Eine veränderte Denkstruktur, die Grundlage, wie wir an etwas drangehen, eine veränderte Haltung. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich kann mich mit diesen Menschen, die in dem Petrusbrief angesprochen sind, identifizieren. Ich denke, wir haben auch eine ziemlich miese Zeit hinter uns. Der ein oder andere fühlt sich vielleicht jetzt auch immer noch so. Wir als Familie mit kleinen Kindern in Hamburg in den letzten Jahren, unter den Umständen, die wir hatten, uns ging es teilweise echt mies. Wir waren ziemlich K.O. mit den Nerven am Ende, die Geduld wurde immer weniger. Es war nicht einfach. Und ich glaube, viele können das nachvollziehen, wenn man sagt, wir hatten auch eine ziemlich miese Zeit als Gesellschaft. Und es wurde irgendwie jetzt nicht besser, Anfang des Jahres mit dem Krieg, der ausgebrochen ist, mit dem, was uns auch tangiert, wo wir denken, das darf doch wohl nicht wahr sein. Uns geht es auch gerade nicht unbedingt gut. Und wir haben harte Jahre hinter uns. Unser Alltag wurde durcheinander gewirbelt, vieles hat sich verändert, auch in der Gemeinde hat sich vieles verändert. Das durfte ich hören in den letzten Tagen, wo Dinge sich verändert haben und wo manch einer echt richtig frustriert drüber ist. Was machen wir denn jetzt damit? Und mir ist ein Satz in den Sinn gekommen, den ich gehört habe in Hamburg, in der Arbeit mit jemandem vom Krankenhaus, der da Verantwortung hat, Albertinenkrankenhaus in Schnelsen. Wir haben was zusammen geplant und überlegt, und dann sagte er irgendwann nur den Satz, die Menschen sind ganz schön dünnhäutig geworden. Ich brauche nur irgendwie eine Kleinigkeit falsch machen und irgendjemand geht hoch in meiner Abteilung. Das ist echt anstrengend. Und wo ich dachte, stimmt, das erlebe ich auch so. Die Menschen sind irgendwie dünnhäutiger geworden. Ich selber bin an manchen Stellen dünnhäutiger geworden. Wir haben eine ziemlich miese Zeit. Und deswegen kann ich mich damit identifizieren, was da zu den Menschen geschrieben ist. Wenn es heißt, euch geht's schlecht. Ja, das weiß ich, das wissen wir. Aber ich möchte euch helfen, dass es besser wird. Schaut auf den anderen. Schaut auf euch gegenseitig mit dem, was ihr habt, mit den Gaben, die ihr bekommen habt, mit der Hoffnung. Und in der Liebe Christi, die in dir, die in mir lebt und etwas verwandelt, etwas verändert. Und dann ist es irgendwann auch so, dass wir im Alltag leben und diese Liebe Christi versuchen, lebendig werden zu lassen, sie uns verändert, verwandelt, und wir das gar nicht mehr merken, dass wir anderen Leuten irgendwie auch was Gutes tun können. Und gerade jetzt aktuell im Alltag, da passt das mal, dass man sagen kann, schließ mal von dir auf andere. Überleg doch mal kurz, so Situationen in deinem Alltag, wo du merkst, boah, das ist mir echt schwer gefallen, wie mir irgendjemand gegenüber begegnet ist, wie jemand unfreundlich war oder ich selber gemerkt habe, ich habe jemanden angepumpt und irgendwie war das eine blöde Situation. Und dann mal umdrehen, was würde dir aktuell helfen in so einer schwierigen, herausfordernden Zeit, wie andere Menschen dir begegnen würden, was sie tun könnten, vielleicht lassen könnten, wie sie mit dir reden, was dir helfen würde, wenn dir dich einfach jemand mal anlächelt und sagt, hi, schön, dass du da bist. Anstatt einfach nur, moin, eigentlich heißt das ja, ne? Stimmt, Entschuldigung. Aber so dieses im Alltag miteinander das Leben gestalten und da die Hoffnung und die Liebe lebendig werden zu lassen. Und das kann dadurch passieren, dass ich einen riesen Unterschied mache, dass ich versuche, geduldig zu sein, wo ich eigentlich ungeduldig bin. Dass ich versuche, wo es hektisch wird und unübersichtlich, ruhig zu bleiben, gelassen zu sein, freundlich zu reagieren, anstatt zu meckern, mich selber auf die Liebe Jesu zu verlassen und zu sagen, okay, ich versuch das mal. Das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Das ist eine richtig große Challenge für uns in unserem Alltag, aber ich denke, eine sehr wichtige. Denn vielleicht ist diese Gnadengabe der Hoffnung und der Liebe Christi genau das, was uns und anderen jetzt ganz besonders helfen würde in dieser miesen Zeit. Und wir haben es in der Hand, durch unser Verhalten im Alltag einen Unterschied zu machen und die Liebe Christi irgendwie lebendig werden zu lassen, ohne dass ich davon reden muss. Ohne dass ich es predigen muss oder so. Einfach nur dadurch, dass ich zeige, ich bin verändert an der Stelle und versuche, in der Liebe Christi zu handeln. Und dann kann ich auch meine eigene Hilflosigkeit teilen. Die Hilflosigkeit gegenüber der Situation, die wir erleben, gegenüber der miesen Zeit, wo man vielleicht nichts ändern kann. Und auch die großen Taten vielleicht nicht viel tun. Da ist es dieses veränderte Mindset, was den Unterschied macht. Denn wir haben die Hoffnung, dass ganz am Ende die Liebe siegen wird. Die Liebe Christi. Und dass sie selbst heute schon siegen wird. Die Gabe haben wir. Das ist uns gegeben als Haushalter in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Wir haben das Versprechen, dass diese Liebe sich breit macht. Jetzt schon. Mitten im Leiden, mitten in der Hoffnungslosigkeit, mitten in der Hilflosigkeit macht sich die Liebe Christi breit durch uns als ihre Haushalter. Wie das genau aussehen kann, das muss man immer in jedem Moment gucken. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht einfach. Ich habe mich dem gestellt, als ich angefangen habe, über dieses Thema nachzudenken und habe gemerkt, boah, meistens merke ich es erst hinterher, wo ich denke, ach, hätte ich doch mal anders reagiert, hätte ich doch mal anders geantwortet, gerade zu Hause im Alltag als Familie, wäre ich doch mal lieber geduldiger gewesen gegenüber meinen Kindern oder meinem Partner, meiner Partnerin. Das ist gar nicht einfach. Aber das ist die Herausforderung, die wir haben als Nachfolger Jesu. Dient einander mit den verschiedenen, unterschiedlichsten Gaben, die Gott euch gegeben hat, uns gegeben hat, und lasst das lebendig werden, mitten im Alltag. Und das ist gar nicht unbedingt kompliziert. Herausfordernd, aber nicht kompliziert. Denn wir haben die Liebe Jesu, jedem Einzelnen gegenüber. Und wir wissen, sie wird am Ende siegen. Amen.